ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie a te.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur ZIPFM am Freitag, den 10. Juni. Heute zusammengestellt und moderiert vom Freien Radio Wüste Welle aus dem Raum Tübingen und Reutlingen. Am Mikrofon ist Stefanie Gengenbach. Folgende Themen erwarten euch heute. Wahlkampf in der Türkei. Am Sonntag wird in der Türkei ein neues Parlament gewählt. Ein Blick auf den nicht immer ganz fairen Kampf um Stimmen. Alternative Energien. In Halle wird eine riesige Photovoltaikanlage gebaut, die schon bald die ganze Stadt mit Strom versorgen könnte. Bilderberg-Konferenz. Geheime Weltregierung oder Gesellschaft mit beschränktem Einfluss? In der Türkei tobt der Wahlkampf. Und gerade der Regierungspartei sind da alle Mittel recht. Eine Zweidrittelmehrheit soll es werden bei den türkischen Parlamentswahlen am Sonntag. Diese braucht die Partei Erdogans dringend, denn sie strebt eine Verfassungsänderung an.
Die türkische Regierung strebt bei den kommenden Parlamentswahlen eine Zweidrittelmehrheit an, um dann auch mehr Spielraum zu haben, um mehr Veränderungen machen zu können. Welche großen Pläne werden denn dann angestrebt?
Der größte Plan ist eigentlich, die Verfassung neu zu machen. Eigentlich ist das nächste Parlament sozusagen ein Gründungsparlament, kann man schon sagen dazu, weil es eine neue Verfassung auflegen soll. Und deswegen strebt die AKP eigentlich ganz deutlich eine Zweidrittelmehrheit an, um es dann alleine durchzuführen.
Ist denn da schon klar, was diese neue Verfassung, wie die ausschauen will, wohin die Reise gehen soll?
Also die Reise soll hingehen, es war am 12. September letzten Jahres, gab es schon mal eine Volksabstimmung über die neue Verfassung, ob die so durchgehen kann. Da gab es einige Punkte, einige Paragraphen. Es ist aber relativ vage. Also man weiß nicht genau, was sie will, man weiß nicht genau, welche Punkte sie wirklich jetzt anstreben möchte, weil die AKP einfach zu jeder Zeit immer gesagt hat, wir wollen dies machen, wir wollen das machen, also mit den Kurden, mit den Armeniern, mit den Aleviten wollen wir uns versöhnen. Die Türkei wird sie alle in einen Rahmen fassen und alle beachten, aber wirkliche Schritte hat man nicht gesehen. Und da die politische Aktion eigentlich gefehlt hat, kann man auch wenig sagen, in welche Richtung es gehen wird. Kritiker denken jetzt natürlich, dazu zähle ich mich ehrlich gesagt auch, dass die AKP-Regierung eine gewisse politische Macht installieren möchte in der Türkei. Das heißt, man denkt, dass eben die Türkei, dass die AKP oder Erdogan selber, der Ministerpräsident, ein Präsidentschaftssystem einführen möchte, was es zurzeit nicht gibt, das eben nach dem Vorbild Frankreichs eigentlich funktionieren soll. Und das weiß man ungefähr sicher. Aber ansonsten ist nichts wirklich sicher. Man kann nicht wirklich voraussagen, was die Pläne der AKP sind in Bezug auf die neue Verfassung.
Um so eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen, dafür fischt die AKP ja auch ziemlich stark im rechtsnationalistischen Lager. Die faschistische MHP, auch genannt die Grauen Wölfe, die sind im Augenblick die drittstärkste Partei im Parlament. Jetzt ist es aber fraglich, ob sie es über die 10%-Hürde schaffen oder weshalb?
Die MHP ist wirklich... Ja, also wird es kaum schaffen, denke ich auch. Also es ist wirklich eine knappe Sache, ob sie es überhaupt über die 10%-Hürde schaffen. Es gab jetzt so einen Skandal, einen Videoskandal, in dem einige hohe Parteifunktionäre in zwielichtigen Situationen gefilmt wurden. Das heißt, sie hatten Geliebte, die meisten, und wurden halt dann gefilmt mit diesen Damen. Und das hat eigentlich der MHP ein bisschen das Genick gebrochen. Und das Problem ist jetzt auch, dass die AKP eben mit ihren Aussagen relativ nationalistisch vorangeht. Das heißt, es ist für die Wählerschaft eigentlich keine Option mehr, die MHP. Das heißt, man hat in der AKP eigentlich eine Partei, die seit 8 Jahren da ist, die etwas gemacht hat, augenscheinlich für die Menschen. Und deswegen ist die Frage, was will man noch mit der MHP, die nicht das einhält, was sie selbst auch die ganze Zeit sagt. Das heißt, türkische Rituale oder eben die Familie eben in den Vordergrund zu stellen, aber dann selbst die Frau zu betrügen, das passt einigen Wählern nicht. Es gibt auf der anderen Seite noch die Trotzwähler, die dann sagen, MHP jetzt erst recht. Also die Videos kamen zur richtigen Zeit, sagen wir mal so. Dann auch noch gepaart mit den nationalistischen Aussagen der AKP, ergibt das eigentlich für die MAP ein sehr, sehr gefährliches, einen gefährlichen Grund, weil sie werden schwer die 10%-Hürde schaffen, wenn überhaupt. Und das wird dann eben für das nächste Parlament, da wir schon darüber gesprochen haben mit der Verfassung, eine sehr traurige Bilanz geben, weil man dann höchstwahrscheinlich nur die AKP, die CHP und eben die unabhängigen Kandidaten der BDP haben wird. Und die fraglich ist dann natürlich, wie was für eine Verfassung das sein wird. Also wird das wirklich alle in der Türkei mit einschließen?
Du hast gerade die BDP angesprochen, die pro-kurdische Partei für Frieden und Demokratie. Die ist ja zusammen mit anderen Parteien einen Linksblock eingegangen, um über diese 10%-Hürde zu kommen. Es gab aber auch ziemlich heftige staatliche Repressionen dagegen in der letzten Zeit. Wie sah die aus?
Die Repressionen sahen so aus, dass man in den letzten Monaten über 2500 Leute verhaftet hat. Und an sich eben die Demonstrationen gesprengt hat von der BDP oder von den unabhängigen Kandidaten. Jetzt wurde letztens erst in Istanbul ein sehr, sehr bekannter Kandidat, Süreyya, dessen Büro, dessen Wahlkampfbüro wurde einfach mal von der Polizei gestürmt. Man hat da einen Molotow-Cocktail gefunden anscheinend, obwohl Süreyya auch sagt, das hat doch nichts bei uns zu suchen. Er glaubt gar nicht, dass es von seinem Büro rauskommt, sondern dass da hingelegt wurde. Zweitens hatte das Polizeipräsidium keine Ahnung über diese Durchsuchung. Das heißt, einige zwielichtige Sachen passieren gerade. Es werden Menschen festgenommen, es sterben Menschen, Proteste werden verhindert. Das Militär geht vor gegen eben diese pro-kurdischen Kandidaten. Und eben Wahlbüros werden einfach mal durchkämmt und zufälligerweise wird ein Molotow-Cocktail gefunden. Also fraglich ist da auch, wie ernst zu nehmen das ist. Das heißt, die Repression ist eigentlich sehr vielfältig. Es ist nicht nur, dass eben zum Beispiel auch Erdogan gegen die Kurden was sagt und sie beleidigt eigentlich auch, sondern es geht halt viel tiefer. Also der Staat macht da sehr viel mit, die Polizei ist da sehr stark mit drin, das Militär genauso. Das heißt, die Repression ist eigentlich nicht mit einer Sache zu benennen, sondern sie ist ja sehr, sehr, sehr vielfältig.
Nun gab es am Rande von Protesten kürzlich auch einen Toten zu beklagen. Das war aber nicht bei einer Kundgebung der BDP, sondern wo war das?
Das war in Hoppa. Das war eine Kundgebung einer linken Organisation oder vieler linker Organisationen wie die ÖDP und SEP, SDP. Das sind alles kleinere linke Parteien, also kleinere deswegen, weil sie nicht so viele Wählerstimmen auf sich ziehen können. Es ging eigentlich gegen die Wasserkraftwerke in Hoppa. Es ist ein Riesenplan in der Türkei, dass man eben Energie anders gewinnen kann, wie zum Beispiel Wasserenergie, aber fraglich ist da, was die Natur darunter leidet. Tayyip Erdogan hat schon mal gesagt, dass es marginale Gruppen sind, die da für eine grüne Politik marschieren und etwas machen. Und genau in dieser Form haben sie dann auch angegriffen, die Polizisten. Es haben dort eben die Protestierenden, die Demonstranten haben dort getanzt und haben ein Plakat aufgehängt. Dann wurde das Plakat runtergenommen und die Masse, die dort getanzt hat, wurde damit Gas einfach mal angeschossen. Und dieses Tränengas hat eben einen älteren, im Ruhestand befindlichen Lehrer getroffen. Er hat einen Herzinfarkt erlitten und ist gestorben. Also so tief ging das. Das hat dann danach eben auch Proteste in Ankara und Istanbul mit sich gezogen, weil eben während des Tanzens jemand angegriffen wurde. Es wurde nicht jemand angegriffen, weil er, also sich ein Ministerium angegriffen hat, sondern es wurde jemand getötet, während er getanzt hat und protestiert hat. Und genau in Hoppa sollte eigentlich eine Wahlveranstaltung sein von Tayyip Erdogan. Er wollte eben so ein Wasserwerk eröffnen. Und das Problem ist eben, nur weil die dort protestiert haben gegen Erdogan, ist man harsch umgegangen mit diesen Menschen. Das ist eine sehr undemokratische Form und Repression eigentlich in der Türkei zurzeit. Und es leider ist eben jemand dadurch gestorben.
Die Bundesregierung hat ein neues Energiekonzept vorgestellt. Der Atomausstieg ist nun auf 2022 datiert. Voraussichtlich in 11 Jahren gehen also die letzten Atommeiler endgültig vom Netz. Das Energiekonzept wird als schneller Ausstieg gefeiert. Dass es noch viel schneller gehen kann, zeigt aktuell die Stadthalle. Erst gestern hat die Stadt zusammen mit den Stadtwerken und der EVH ein neues Energiekonzept veröffentlicht. Genaueres zu diesem Energiekonzept kann Stefan Böttinger erzählen. Er ist Pressesprecher der Stadtwerke Halle.
Also im Prinzip geht es bei dem Energiepakt darum, dass wir die, sagen wir mal, Halle braucht im Jahr ca. 795 Gigawattstunden Strom. Das ist im Prinzip das, was Haushalte, Firmen und Läden und alles drum und dran verbrauchen. Und in dem Energiepakt geht es darum, dass wir uns verpflichten wollen als Stadtwerke, diese Energie bis Mai 2012 regenerativ und umweltschonend zu erzeugen. Und da sind wir jetzt schon relativ nah dran mit unseren Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerken, also mit dem Kraftwerk Dieselstraße und dem Kraftwerk in Halle-Trotha, was im nächsten Jahr ins Netz geht. Aber wir planen auch weiterhin eben noch mehr regenerative Energiegewinnung in Halle, das heißt Solaranlagen und Wasserkraftanlagen.
Wie finanziert sich dieser Energiepakt?
Der Energiepakt wird von uns finanziert, das heißt also alle Maßnahmen, die da stattfinden, sozusagen sind Investitionen, die die EVH oder die Stadtwerke Halle tätigen, beziehungsweise beim Kraftwerk in Halle-Trotha noch mit dem Partner VNG, also Verbundnetzgas.
Setzt sich denn jetzt momentan der sogenannte Energiemix, also der Strom, der derzeit durch Halles Netze fließt, prozentual zusammen, also besonders der Anteil des Atomstroms?
Also wir haben hier in Halle, ich such's mal schnell raus, also wir haben hier in Halle natürlich einen großen Anteil von unserem eigen erzeugten Strom aus Erdgas, das heißt Kraft-Wärme-Kopplung. Wir haben in dem zugekauften Strom einen großen Anteil an fossilen Brennstoffen, also an Braunkohle. Und wir haben in dem zugekauften Strom, das heißt in dem Strom, den wir sozusagen nicht in Halle erzeugen, einen Anteil von 8,5% Kernenergie derzeit. Dass wir hier in Halle kein Atomkraftwerk haben, wissen wir alle. Das heißt also, hier wird keine Kernenergie erzeugt. Und das heißt also, wir haben hier in Halle rein rechnerisch einen Anteil von 8,5% in dem bundesweit eingekauften Strommix. Und den wollen wir für den Strom, der hier in Halle verbraucht wird, auf null senken.
Wie wird dann denn die Zusammensetzung des Stroms in einem Jahr in Halle aussehen, wenn der Energiepakt das Ziel von umweltschonenden und ökologischen erzeugten Strom realisiert hat?
Also für Halle soll der Strom dann wirklich zu 80% sozusagen aus unserer Erdgaskraft kommen und zu ca. 20% aus den erneuerbaren Energien zugekauft, aber auch hier vor Ort erzeugt.
Dieser Pakt, der beschränkt er sich, also der Stadthalle und der EV, beschränkt er sich auf die Energiegewinnung oder sind mit dem noch weitere Vorhaben verbunden, also sowas wie Energieeffizienzförderung der Haushalte, Wärmedämmungen?
Also momentan bezieht sich der Pakt erstmal darauf, sozusagen den Strom, den Halle verbraucht, ohne Atomstrom zu erzeugen. Das heißt, im Prinzip ist das ein Pakt, der dieses Thema Atomausstieg etwas vorwegnehmen möchte, was wir ja da auch schaffen, wo wir auch zeigen können. Strom kann man gut auch dezentral erzeugen und das ist sozusagen die Richtung, wo es für uns auch hingeht. In kleinen regionalen Kraftwerken, Blockheizkraftwerken oder auch mit Wind oder Solar oder auch Wasserkraft eben halt Strom erzeugen und damit den Anteil der Einspeisung von regenerativen Energien im Stromnetz immer weiter zu erhöhen, um damit im Prinzip den Anteil von Atomstrom zurückzudrängen.
Alles klar. Also Atomstrom ist ja atomstromfrei, meine ich, ist ja jetzt erstmal gut, aber das macht den Strom auf jeden Fall sicherer. Aber was ist denn mit der Energiegewinnung aus den Kohlekraftwerken, wollte ich jetzt nochmal fragen. Da der Energiepakt verspricht ja umweltschonenden und ökologisch erzeugten Strom. Das suggeriert ja irgendwie 100%igen Strom aus regenerativen Energien. Aber das ist doch gar nicht möglich. Also Kohle ist ja schließlich ökologisch schon sehr bedenklich.
Naja, also sagen wir mal, es gibt ja da verschiedene Ansichten. Also wir haben ja momentan, gibt es ja die Ansicht, dass es sozusagen auch genügend Braunkohlevorkommen gibt, um sozusagen eine Brückentechnologie zu sein. Und wir sprechen ja sozusagen hier über den Zeitraum bis 2020, das heißt, wo sich auch die Regenerativen noch weiterentwickeln wollen. Und dann muss man sehen, unsere beiden Kraftwerke hier in Halle, das heißt Dieselstraße und in Halle-Trotha, sind Kraftwerke auf mit Kraft-Wärme-Kopplung. Das heißt, der Energieträger Erdgas wird im Prinzip doppelt genutzt. Und zwar wird aus Erdgas hier Strom gewonnen und zugleich Fernwärme, die dann sozusagen als Heizwärme eingespeist wird. Das heißt, wir nutzen den Energieträger Erdgas zu 85%. Und das ist anerkanntermaßen, das behaupten nicht nur wir, sondern das ist anerkanntermaßen auch ein ressourcenschonendes Verfahren. Das heißt, wir gehen mit der Ressource Erdgas schonend um.
Okay. Seit wann gibt es denn eigentlich diese Pläne zu dem Energiepakt? Ist es erst seit kurzem durch jetzt die Ereignisse in Fukushima angeregt worden oder waren die schon länger in Planung?
Also wir haben schon seit mehreren Jahren hier seitens der EVH die Planung natürlich hier mehr oder mehr und mehr regenerative Energien hier umzusetzen. Wir haben schon mehrere Solaranlagen hier in Halle. Auch die Pläne zur Wasserkraftanlage sind bereits 2 Jahre alt hier in Halle. Von daher, also regenerative Energie hier in Halle zu etablieren, ist bei uns schon lange im Programm. Wir haben zum Beispiel auch in verschiedenen Krankenhäusern hier in Halle kleine Blockheizkraftwerke etabliert, damit sozusagen diese Krankenhäuser ihren Strom selber auch ressourcenschonend der erzeugen können. Das heißt sozusagen, also wir sehen unsere Zukunft und das ist einfach auch die Zukunft in der dezentralen und einer ressourcenschonenden Energieerzeugung.
Können Sie mir kurz erklären, was diese Blockheizkraftwerke sind?
Blockheizkraftwerke heißt, dass im Prinzip große Verbraucher, wie zum Beispiel auch Krankenhäuser sind, sich ein eigenes Kraftwerk hinstellen und dort sozusagen ihren eigenen Strom und ihre Wärme selbst erzeugen, indem sozusagen dort in dem Kraftwerk Erdgas eingespeist wird und sich damit diese Erzeuger unabhängig machen, eben halt von dem bundesweiten Strommix, in dem halt auch viel Kohle und auch viel Atomstrom sozusagen enthalten ist.
Gut, dann wie wird sich, mal was anderes, wie wird sich denn da dieser hallische Energiewandel auf den Strompreis der EVH auswirken?
Also aus diesem Energiepakt heraus wird sich der Strompreis in den nächsten Monaten und oder auch bis zum nächsten Jahr auf jeden Fall nicht erhöhen. Das heißt sozusagen, diese Investitionen sind auf jeden Fall preis- und neutral.
Okay, und dann ab nächsten Jahr?
Also wir können natürlich nicht in die Zukunft hinausschauen. Also wie gesagt, aus diesen Investitionen wird sich der Preis nicht erhöhen. Was es die Bundesregierung mit dem Strompreis macht, ob die da an irgendwelchen Einspeisevergütungen nochmal dreht, ob die EEG-Einspeisung nochmal steigt. Also das heißt, ob wir die Steuern erhöhen müssen oder irgendwas, das kann man heute nicht sagen. Wir können nur zusagen, dass sozusagen aus dieser Maßnahme heraus der Strompreis sich nicht erhöhen wird. Ansonsten Voraussagen für nächstes Jahr treffen ist immer ein bisschen schwierig, weil es doch da relativ kurzfristige Entwicklungen immer gibt. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Wir gehen davon aus, dass der Strompreis hier in Halle stabil bleibt.
Okay. Ist der Ökostrom eigentlich teurer in der Erzeugung als Atomstrom oder bei Kohle? Oder also braucht es da mehr Subventionen durch die Stadt?
Wie meint ihr das? Also wir haben ja keinen Atomstrom in Halle.
Ja, der muss ja aber trotzdem bezahlt werden.
Der Atomstrom muss nicht bezahlt werden, oder wie meinen Sie das?
Na, der Atomstrom muss ja eingekauft werden, den kriegen Sie ja nicht kostenlos, oder? Die Stadt Halle.
Ja, wir kaufen ja keinen Atomstrom, wir kaufen ja sozusagen Strommix aus dem bundesdeutschen Netz und der Preis...
Ah, okay, ja, das ist mit enthalten, alles klar, ja, aber ich...
Der Preis bestimmt sich im Prinzip nach Tagespreis oder zum Beispiel ist er nachts günstiger. Und natürlich ist Strom aus regenerativen Quellen teurer, einfach weil diese Anlagen neu gebaut werden müssen, die sind aufwendiger und sind meistens auch vom Wirkungsgrad her nicht so hoch wie die Kernenergie.
Gibt es eigentlich in Deutschland schon andere Städte bzw. Stadtwerke, die ausschließlich atomstromfreie Energie anbieten? Oder ist Halle da so eine Art Vorreiter?
Naja, Sie müssen immer sehen, also es gibt im Prinzip 3 Ebenen, wo man dieses atomstromfrei betrachten kann. Also gibt es zum einen die physikalische Ebene. Das heißt also zum Beispiel physikalisch gesehen sind wir schon lange atomstromfrei, weil wir im Prinzip so weit weg physikalisch, geografisch liegen von jedem Atomkraftwerk, dass hier am Ende kein Atomstrom ankommt in den Netzen von Halle, weil wir auch rundherum große Kohlekraftwerke und so weiter haben. Ist aber wiederum als zweite Ebene ist es so, dass natürlich alle Kraftwerke und alle Versorger am bundesweiten Netz dranhängen, einfach schon aus Sicherheitsgründen, weil wenn irgendwas ausfällt, kann nicht auf einmal der Strom weg sein. Und in diesem bundesdeutschen Strommix ist halt Kernenergie enthalten. Das heißt, aus der Sichtweise wäre jeder am Atomstrom dran. Also von daher, das kann man so nicht sagen. Was wir halt mit dem Energiepakt dokumentieren wollen, ist, dass wir wirklich was tun und genau den Strom, den Halle rechnerisch verbraucht oder den Halle wirklich verbraucht pro Jahr, den Strom auch hier in Halle ressourcenschonend erzeugen. Das heißt im Prinzip auch eine Art Gegeneinspeisung machen, weil jede Kilowattstunde, die regenerativ eingespeist wird in das große Netz, die wird weniger mit Kernenergie eingespeist. Das heißt, so kann man den Anteil von Atomenergie im Prinzip etwas zurückdrängen.
Aber nicht also ausschließen.
Ausschließen kann man es sowieso nicht, weil das Ganze ist wie eine große Badewanne, ja, die von allen Seiten gefüllt wird und an der jeder dranhängt.
Alles klar. Was ist denn mit den anderen Stromanbietern, jetzt E.ON oder Vattenfall, wenn man jetzt von denen halt Strom bezieht, wie es die Stadthalle ja auch tut, so wird dann ja doch durch die hallischen Netze Atomstrom fließen, also dagegen kann man halt nichts tun, ja.
Das ist wie, wenn Sie sagen, Sie möchten in der Luft irgendwas nicht einatmen, was in der Luft drin ist, das kann man nicht verhindern. Also sozusagen, wenn Sie jetzt vermeiden wollen, dass Sie irgendwelche Pollen oder sowas haben, weil Sie Heuschnupfen haben, können Sie kaum machen. Hm. Es gibt keine Filter, die den Strom irgendwie filtern können.
Ja. Gut, dann frage ich Sie jetzt mal nach einer Einschätzung von Ihnen. Die Bundesregierung plant halt den Atomausstieg bis 2022. Wenn jetzt aber eine Stadt wie Halle den Ausstieg jetzt innerhalb von einem Jahr vorhat, dann wäre da nicht auch bundesweit ein eher Atomausstieg möglich?
Sagen wir mal so, es gibt natürlich Großverbraucher. Sie müssen es immer so sehen, bundesweit haben wir sehr viele Industrieansiedlungen in Deutschland, wir haben sehr viele große Werke, Stahlwalzwerke oder sowas, die eine riesen Menge Energie verbrauchen, die könnten wir in Halle in einem Jahr nicht erzeugen, die dort in einem Tag verbraucht werden. Das heißt, da diese Energiemenge bereitzustellen, das wird eine Herausforderung sein, vor allen Dingen auch für unsere Netze, weil einfach die Stromnetze momentan so konzipiert sind, dass im Prinzip ständig immer eine Grundlast an Stromversorgung da ist und die kommt halt zum Großteil aus den Kernenergien. Wenn die wegfallen, muss man im Prinzip einen Ersatz schaffen, damit, wenn die Industrie oder wenn Großverbraucher Strom brauchen, der da ist. Und da geht es aus unserer Sicht nur mit einer sinnvollen Brückentechnologie, das heißt mit kleineren, dezentralen Kraftwerken, wie zum Beispiel unser Kraftwerk hier in Halle-Trotha, ist ein Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerk, ein Erdgaskraftwerk mit einer Gasturbine. Das ist relativ klein, das ist relativ regional. Das würde vom Strom her so für ein Viertel von oder für die Hälfte von Halle ausreichen. Und sowas muss man einfach in den nächsten Jahren solchen Großverbrauchern beiseite stellen. Und dann kann man auch sozusagen die Engpässe im Netz überwinden und kann dann auch sozusagen die Lücke, die dann durch den Wegfall der Kernenergie entsteht, kann die auch kompensieren.
Okay, Herr Böttinger, abschließend, was passiert denn jetzt nach dem Jahr, wenn jetzt die Ziele des Energiepakts tatsächlich erreicht werden? Wird das noch mehr ausgebaut, die Förderung also von regenerativen Energien, oder gibt es schon längerfristigere Pläne, vielleicht Solaranlagen auf Dächern oder sonstiges?
Also Solaranlagen auf Dächern ist bei uns ein Programm, was seit über einem Jahr läuft. Das heißt, wo sich auch viele Firmen, wo sich auch viele Bürger bei uns sozusagen melden und sagen, ich hätte da ein großes Dach, ich habe eine große Fläche, ich habe einen großen Stall, ich möchte da gerne eine Solaranlage drauf. Und dann prüfen wir, ob das wirtschaftlich darstellbar ist, ob das auch Sinn macht für den Betreiber und helfen dabei. Wir werden, wie gesagt, und das wird auch, denke ich mal, nicht bis Mai nächsten Jahres umgesetzt werden können, weiter daran arbeiten, unsere beiden Wasserkraftanlagen sozusagen zu installieren. Wir hoffen, dass wir da bis Ende des Jahres da hinkommen und werden auch weiterhin prüfen, ob es an der Saale Stellen gibt für weitere Wasserkraftanlagen. Und wie gesagt, wir werden natürlich die Solarkraft hier in Halle ausbauen. Wind ist ein bisschen schwierig und wir wollen einfach, wie gesagt, uns hier auf unsere regionalen Kompetenzen konzentrieren. Wir sind gerade dabei, auch am Thema CO2-Bindung zu arbeiten. Das heißt, wir wollen schauen, wie kann man das Klima hier sozusagen Schadstoffe aus der Luft hier filtern, hier binden. Wie kann man biogene Kraftstoffe erzeugen? Wie kann man auch vielleicht mit Biomasse Energie erzeugen, die sozusagen regenerativ erzeugt ist, weil die ja CO2 schon mal gebunden hat? Also von daher, da gibt es sehr, sehr viele Klimaprojekte, die wir momentan uns anschauen.
Also sind das alles Sachen, die sehr längerfristig im Plan sind.
Das Thema Energieversorgung kann man nur längerfristig angehen. Und wie gesagt, für uns geht der Trend eindeutig hin zur dezentralen Energieerzeugung. Das heißt, jede Region baut ihre Stärken aus. In ländlichen Regionen wird es eher das Biogas sein oder vielleicht auch eher Holzpellets oder Biokraftstoffe oder Bioerzeugung. In größeren Regionen oder wo vielleicht Kohle ist, ist es die Kohle. Aber es geht hin zur dezentralen Energieerzeugung und da haben wir halt den Vorteil, dass wir, wenn wir da frühzeitig drauf setzen und wir haben hier die gute Erdgasversorgung, wir haben hier Solaranlagen und wir haben hier die Wasserkraft, dann kann man da auch einen großen Teil der herkömmlichen Energien damit ersetzen.
Die regelmäßig stattfindende Bilderberg-Konferenz ist ein gefundenes Fressen für Verschwörungstheoretiker. Während 3 Tagen treffen sich handverlesene mächtige Menschen aus Politik, Wirtschaft, Militär, Medien, Hochschulen und Adel zu Vorträgen und Gesprächen irgendwo in einem Luxushotel. Was sie dort besprechen, ist streng geheim. Ein Interview mit dem niederländischen Historiker und Bilderberg-Experten Thomas J. Swit.
Daniel Vasella, Josef Ackermann, Henry Kissinger, Romano Prodi und Paul Wolfowitz. Das sind einige Namen von aktiven oder ehemaligen Mitgliedern des Lenkungsausschusses der Bilderberg-Konferenz. Tatsächlich treffen sich hier sehr mächtige Menschen. Die Tatsache, dass das, was sie an diesen Konferenzen miteinander besprechen und vereinbaren, geheim bleibt, gießt sozusagen Öl ins Feuer der Verschwörungstheorie einer geheimen Weltregierung. Benannt wurde die Konferenz nach dem Hotel de Bilderberg im niederländischen Oosterbeek, wo vor fast 60 Jahren die erste Konferenz veranstaltet wurde. Nur wenige Kilometer davon entfernt liegt die Universität Nijmegen. Dort arbeitet der Historiker Thomas Geiswit. Er hat sich jahrelang vertieft mit den Bilderbergern und der Idee einer geheimen Weltregierung auseinandergesetzt.
Eine geheime Weltregierung ist es nicht. Wenn das so wäre, dann wäre es eine sehr inkompetente Weltregierung, sprich finanzielle Krise und so weiter. Aber das ist nicht Sinn der Bilderberg-Konferenz. Es treffen sich sehr wichtige Leute jedes Jahr, aber denen geht es nicht darum, irgendwie geheim Absprachen zu machen, bestimmte Strategien auszusetzen. Es geht sie darum, eher Ideen auszuwechseln, Kontakte zu knüpfen, ihre eigenen Netzwerke zu pflegen.
Untersucht hat Geiswit Protokolle der Bilderberger, die nach 50 Jahren Geheimhaltung nun einsehbar geworden sind. Ihren Ursprung hat die Bilderberg-Konferenz in den 50er Jahren. Damals hatte der Kalte Krieg begonnen und die grenzenlose Bewunderung der USA in Europa wurde plötzlich in Frage gestellt.
Da haben dann wichtige Europäer gesagt, wir müssen hier auf informelle Art und Weise versuchen, die Beziehung zwischen Amerika und Westeuropa zu verbessern, zumindest das Verständnis zu verbessern, dass diese Organisation immer noch jedes Jahr zusammenkommt, spricht dafür, dass dieses Bedürfnis immer noch da ist.
Für Thomas Geiswit sind die Bilderberger zwar keine Verschwörer, aber dass sie einen Einfluss auf die Weltgeschichte haben, bestreitet er nicht. Das zeigen seine Forschungsergebnisse zu den Bilderbergern in den 50er Jahren.
Es war auch die Zeit der römischen Verträge, die Vorgängerverträge für die heutige EU. Und da kann man klar sehen, dass einige sehr wichtige, sowohl Politiker wie Diplomaten, die später die römischen Verträge auch verhandelt haben, bei den Bilderberg-Konferenzen schon Erfahrungen ausgetauscht haben, Ideen ausgetauscht haben. Und in gewisser Weise eine europäische Konsens mitgeprägt haben. Aber es ist nicht so, dass da bestimmte Beschlüsse gefasst werden. Das wäre für viele Teilnehmer völlig unakzeptabel. Es sind ja demokratisch gewählte Politiker dabei.
So nimmt offenbar die demokratisch gewählte Bundesrätin Doris Leuthard am Treffen teil und auch der demokratisch abgewählte Bundesrat Christoph Blocher soll schon mehrmals dabei gewesen sein. Was auffällt ist, dass es sich auch im Zeitalter der Globalisierung und der zunehmenden Machtverschiebung in die Länder des Ostens und des Südens um ein Elitentreffen ausschließlich von Europäern und Amerikanern handelt.
Es hat schon in den 70er Jahren eine Bewegung gegeben innerhalb der Bilderberg-Konferenz von Leuten, die gesagt haben, damals war es Japan, das natürlich im Aufkommen war, die gesagt haben, wir müssen uns öffnen. Und auch Leute aus Japan, aus Asien einladen. Da haben dann einige wichtige Bilderberg-Leute gesagt, nein, wir bleiben eine transatlantische, eine europäisch-amerikanische Gruppe, weil sonst werden wir auch zu groß. Und da sind auch die kulturellen und historischen Bände sind einfach stärker. Das müssen wir so halten. Das ist immer noch so. Es ist natürlich schon so, dass mittlerweile auch osteuropäische Länder vertreten sind. Die Türkei ist auch immer wieder mal vertreten. Kanada gehört dazu. Man kann mehr oder weniger sagen, die NATO-Mitglieder plus noch einige andere wichtige europäische Länder, Die Schweiz ist auch eigentlich immer vertreten gewesen.
Wer genau dieses Mal an der Bilderberg-Konferenz teilnimmt, weiß auch der Bilderberg-Kenner Thomas Chaiswit nicht. Das bleibt geheim. Trotzdem sind auch ihm einige Namen bekannt.
Es ist natürlich schon interessant zu sehen, dass vor allem auch aus der finanziellen Welt schon wichtige Leute kommen, sprich von der Europäischen Zentralbank, aus der Europäischen Kommission, aus Amerika auch. Strauss-Kahn wäre vielleicht auch eingeladen gewesen, ist aber anderswo beschäftigt zurzeit. Also ist es schon so, dass jetzt mit der finanziellen Krise und vor allem auch der Euro-Krise können natürlich einige Teilnehmer solche Gelegenheiten benutzen, um informell nochmal die Positionen aufeinander abzustimmen. Also ich glaube, dieses Jahr könnte ein wichtiger Bilderberg-Konferenz werden.
Auch wenn sie die Welt nicht im Geheimen regieren können, einen gewissen Einfluss auf den Lauf der Dinge könnten die Teilnehmenden der Bilderberg-Konferenz haben. Wissen kann es die Welt erst in 50 Jahren, wenn auch die aktuellen Protokolle zugänglich geworden sind.
Das war das ZIPFM vom 10. Juni 2011. Diesmal mit Beiträgen aus Nürnberg, Halle und Bern. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter www.freie-radios.net. Das nächste ZIPFM gibt es am kommenden Dienstag. Tschüss und macht's gut, bis dahin.